Ja, schönen guten Morgen. Mein Thema ist Festhalten am Wort Gottes und an der Liebe. 1. Petrus 1, 22, 25. Da heißt es in der Elberfelder, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras, und alle seine Herrlichkeit ist wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt, und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Amen. Es ist eine der wichtigsten Aufgaben des Heiligen Geistes, uns Gottes Wort und seine ganze Gnadenfülle zu offenbaren. Und mit Hilfe des Geistes Gottes dürfen wir das Wort Gottes mehr und mehr erkennen und auch ausleben. Unsere Errettung soll ja auch Auswirkungen haben im Alltagsleben. Ist ja nicht nur eine Verzierung unseres Lebens. Und ohne solche Auswirkungen wäre alles nur theoretisch, auch der Glaube, und im Leben wirkungslos. Die Gläubigen, so sagt Petrus es hier, sollen also lernen, unter der Gnade Gottes ihr Leben richtig zu gestalten. Die Bibel nennt das Heiligung, und die hat zwei Aspekte. Zunächst einmal sind wir erlöst. Und dadurch hat uns Jesus geheiligt. Aus reiner Gnade. Wir gehören jetzt einfach zum heiligen Gott. Und er hat uns sein Eigentumssiegel gegeben. Wenn so eine Urkunde versiegelt wird, dann wird da etwas draufgedrückt. Und dieses Eigentumssiegel, sagt uns die Bibel, ist der Heilige Geist. Epheser 1, 4 bis 6 könnt ihr das schön nachlesen. Heiligung ist also ein Geschenk. Aber der zweite Aspekt, es ist auch ein fortwährender Veränderungsprozess. Etwas, das immer wieder neu an uns sich vollziehen soll. Und dadurch findet der Heilige Geist, ja, der uns verändern möchte, ins Wesen Gottes hinein, er arbeitet an uns. Das geschieht nicht einfach automatisch, wird schon werden oder so, mal abwarten, wie sich das auswirkt, sondern indem wir unser Leben immer wieder auf den Herrn ausrichten. Nicht, weil wir müssen, sondern bei Gott gibt es nur Freiwillige. Weil wir ihm gefallen, weil wir ihn lieben und weil wir ihm eine Freude machen wollen. Er hat nämlich damit angefangen. Es ist immer leichter zu lieben, wenn wir schon geliebt werden, oder? Die Gegenliebe oder die Echoliebe ist sehr viel leichter. Er hat uns zuerst geliebt, da warst du noch gar nicht geboren. Er hat dich auch schon gekannt, als du noch im Mutterleib warst. Diese Herzenshaltung aus freiwilliger Liebe, Gott eine Freude machen wollen, das bewirkt ein neues Denken. Das bewirkt auch eine Veränderung im Herzen. Werdet verändert, was steht in der Bibel im Römerbrief, Kapitel 12? Durch Erneuerung eures Denkens oder Denksinnes. Das steht eigentlich nur Sinn, aber es sind die Gedanken. Die Gedanken spielen eine ganze große Rolle in unserem Leben. Mehr als wir manchmal meinen. Es geht also um diese Bereitschaft, dass wir uns Gott ganz ausliefern, von ganzem Herzen und freiwillig und aus Liebe überlassen. Auch dabei sind wir allerdings noch Werdende. Wir brauchen dazu Gottes Gnade und Kraft immer wieder. Wir müssen uns aufmachen. Wir haben uns heute Morgen aufgemacht, fast aus Hannover, Burgdorf, das ist ganz in der Nähe. Die Autobahn war frei wie nie, wurde nur erst hier ein bisschen voller. So früh fahren die Leute nicht. Die, die an die See wollen, sind ein bisschen später dran. Die haben wir auch getroffen. Wir sind Werdende. Jesus reinigt uns und er macht uns angenehm vor Gott, sogar gerecht und heilig. Worin besteht deine Gerechtigkeit? Weil du gestern eine gute Tat getan hast? Lasst euch nicht aufs Glatteis führen. Ja, er hat mich gerecht gemacht. Und er hat mir diese Gerechtigkeit geschenkt. Durch ihn bin ich es. Sein Blut hat dafür bezahlt. Und sein Leben auch. Ja, wenn wir also schon gerecht sind, wieso müssen wir uns noch verändern? Nun, Jesus sagt da etwas Merkwürdiges in Johannes 13,10. Wer gereinigt ist, der ist ganz rein, sagt er. Aber er muss die Füße waschen. Naja, auf den staubigen Straßen im Orient, mit den Sandalen oder auch gar keine. Wenn man dann nach Hause kommt, dann ist das schon klar, dass die Füße gewaschen werden müssen. Aber Jesus will damit eigentlich nicht diese Reinigung. Vielleicht habt ihr auch geduscht oder, ja, egal. Es geht darum, wo wir mit dem Staub dieser Welt in Berührung kommen. Da gibt es so viele Dinge, ja, die mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmen. Was stürzt da nicht alles auf uns ein? Oder die ganzen Werbesprüche, manche sind lustig und manche sind ganz schön irreführend und manche Dinge, die so an uns herangetragen werden, Tag für Tag. Du wirst berieselt. Und dann kannst du auf Durchzug schalten. Aber irgendwas bleibt immer hängen. Habt ihr das auch schon mal gehabt? So einen ganz dummen Spruch, Werbeslogan, und da ging der gar nicht mehr aus dem Kopf? Das gibt es manchmal. Und das meint Jesus. Das muss man abspülen. Das geht nicht mit Wasser. Aber es gibt ein Wasser, das eignet sich. Das ist das Wasserbad im Wort. Füße waschen. Da, wo der Staub sich angesetzt hat. Wenn er Füße waschen sagt, dann meint er da, wo wir damit in Berührung gekommen sind. Es sind nicht immer die Füße. Die gehen manchmal vielleicht auch an die falsche Stelle, aber das ist gar nicht so sehr der Punkt. Das, was in Gedanken hängen bleibt, an Bildern hängen bleibt oder auch an falschen Vorstellungen, falschen Merksätzen. Die Welt hat auch ihre Merksätze. Der Heilige Geist will an uns arbeiten, damit wir, was soll dabei rauskommen? Jesus ähnlicher werden. Wir müssen deswegen nicht seinen Mantel anziehen oder seine Latschen tragen, die er vielleicht zu Erdenzeiten getragen hat, sondern wir sollen etwas widerspiegeln von dieser Freude und Liebe an seinem Vater. Ihm ähnlicher werden in der Barmherzigkeit, in der Liebe, in der Freude an Gott. Und alles, was der Geist Gottes von uns verlangt, ist, dass wir das von ganzem Herzen wollen und ihm in unserem Leben Raum geben. Es geht nicht darum, dass du dich quälst, anstrengst, das Letzte aus dir rauspresst und dass du sagst, Herr, hier bin ich, davon habe ich zu wenig und davon auch. Bittet, so wird euch gegeben. Mangel an Liebe ist so lange ein Problem, wie du nicht bittest. Er hat die Fülle. Petrus begründet das mit dem heiligen Lebenswandel auf vierfache Weise in diesem Kapitel. Habe ich nicht gelesen, aber Vers 15 sagt uns, dass Gott uns zur Heiligung berufen hat. Punkt 1. In Vers 16 sagt er, dass Heiligkeit Gottes Wesen entspricht und deshalb für uns notwendig ist, wenn wir zu ihm gehören wollen. Und drittens, Vers 17, als weiteren Grund nennt er Ehrfurcht vor Gott. Wir dürfen Gott als Vater anrufen. Jesus hat uns das gelehrt und jedes Vaterunser bestätigt das. Einem Vater steht man normalerweise, wenn das Familienverhältnis in Ordnung ist, sehr nahe. Er hält die Arme auf. Komm, komm, lass dich drücken. Lass dich lieben, lass dich umarmen. Wie oft? Du kannst das täglich haben. Mach da nicht so ein Gewese von und denke, das ist nur mal was für besondere Fälle. Eigentlich brauchst du das jeden Tag. Nicht nur Babys brauchen Liebe, die Großen auch. Und wir sind seine Kinder. Wie groß, wie alt oder wie jung wir auch sein mögen, wir dürfen in seine Arme kommen. Das ist das Schöne. In der Stiftshütte im Alten Testament, da durfte der hohe Priester nur einmal im Jahr in die äußerste heilige Ecke, das Allerheiligste. Und nicht ohne Blut. Und da war ein dicker Vorhang, ungefähr handbreit war der dick. Und ihr Lieben, das Schöne ist, als Jesus ausrief, es ist vollbracht und starb, zerriss dieses Ding von oben bis unten. Wisst ihr, was passierte? Der Weg ist frei. Nicht nur einmal im Jahr. Auch nicht nur einmal in der Woche. Leute, man braucht das jeden Tag. Jesus hat uns diesen Weg, diesen freien Zugang geöffnet, gebahnt. Schon deshalb dürfen wir Sünde nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn sie trennt uns von dieser innigen Verbindung mit unserem Gott. Die sollst du haben. Das wünscht sich der Vater so sehr. Ich glaube, alle Eltern geht es so ähnlich, wenn sie ihre Kinder wirklich lieben und die dann so ihre, ja, man muss sie manchmal ein Stück weit loslassen, aber wenn sie so ihre eigenwilligen Wege gehen und man sieht schon von Weitem, das geht schief, dann ist das schmerzlich. Was macht man da? Man darf für seine Kinder beten. Man darf ihnen auch mal einen Rat geben, aber sehr vorsichtig. Wenn sie älter sind, wollen sie das meistens nicht hören. Und es kann sein, dass es sogar schlimmer wird, wenn du ihnen zu viel Rat gibst. Wenn sie dich fragen, ist es besser. Ich will jetzt nicht über Kindererziehung sprechen. Ich spreche von unserem Vater und uns. Wiedergeborene kommen zwar nicht ins Endgericht, wer hier sich vor Gott ausbreitet und seine Sünde bekennt, kommt nicht ins Endgericht. Der ist gerichtet. Aber es gibt ein Preisgericht. Es ist nicht unwichtig, was du Gutes tust, was du nach dem Willen des Vaters tust, was du nach dem Willen Jesu tust, was du aufgrund des Wortes Gottes tust. Und es ist auch immer mal ganz gut, wenn man nicht sagt, das habe ich immer so gemacht und das wird schon richtig sein, das hat Mose sich auch gedacht. Einmal hat er den Felsen schlagen sollen und das Wasser kam raus und Israel wurde getränkt in der Wüste. Aber das zweite Mal sollte er zu diesem Felsen sprechen. Und er hat sich gedacht, ach, die murren immer und machen mir das Leben schwer. Und ich glaube, er war ungeduldig. Und er hat gedacht, ich mache es wie vorher. Das hat ihn das Einziehen ins Land Kanaan gekostet. Er durfte von Weitem oben auf dem Berg nochmal hingucken. Muss ein ziemlicher Berg gewesen sein. Ich war noch nicht da am Horeb, aber muss eine ganz schöne Rundsicht gewesen sein, denn was da alles so beschrieben wird, was er so sehen konnte. Und trotzdem, er durfte keinen Fuß reinsetzen. Also nicht immer nach Schema F habe ich immer so gemacht, sondern immer wieder auch hören, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Vielleicht sollst du einen Brief schreiben an jemand, der darauf wartet. Vielleicht hat Jesus dich auch schon angestoßen, aber du hattest keine Zeit. Selbst Rentner haben keine Zeit, das ist so. Heute sind wir so gehetzt. Und diese Werke alle müssen einmal offenbar werden vor dem Preisrichterstuhl Christi. Er verlangt von dir nichts, was du nicht tun könntest. Es gibt in der Bibel einige Menschen, die sagen, das kann ich doch gar nicht. Der Jeremia sagt, ich bin zu jung. Such dir einen anderen, reiferen, älteren. Der Mose sagt, ich kann nicht reden. Aber Gott lässt das alles nicht gelten. Er sagt, du hast einen Bruder, der redet wie ein Wasserfall. Hab ihn nicht gehört, aber so ähnlich muss es gewesen sein. Ja, Gott kann dir all das geben, was du nicht hast und kannst. Könnt ihr euch vorstellen, dass es mir schwer fiel als Kind und Jugendlicher flüssig zu reden? War schwierig für mich. Ich war ein bisschen ängstlicher Typ. Und meine Kraft und meine Stärke ist allein in ihm. Und heute singe ich immer aus ganzem vollen Halse. Habt ihr vielleicht auch heute Morgen gemerkt. So laut es nur geht. Ich liebe das. Ich liebe das, auch hier einfach etwas weiter zu sagen von dem, was mich bewegt, vom Herrn her. Ich höre immer noch, auch während ich spreche, ob das die Richtung ist oder nicht. Ich habe hier was aufgeschrieben, aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, was willst du, Herr, dass ich sagen, reden, tun soll? Petrus nennt noch einen vierten Grund über Heiligkeit. Deine Erlösung war teuer. Du bist nicht mit Gold oder Silber erkauft. Auch nicht mit Aktien oder was du dir ausdenken kannst. Goldbarren auch nicht. Auch nicht mit Dollar oder Euro oder was immer du meinst. Das ganze Geld und das ganze Gold dieser Welt würde nicht ausreichen, um einen von uns frei zu kaufen. Das mag bei Sklaven geklappt haben, aber nicht bei uns. Die Sklaverei der Sünde ist viel zu groß, als dass wir daraus gelöst werden könnten. So einfach mit ein paar Mark. Mark sowieso nicht, ne? Nimmt ja keiner mehr. Nur noch Sammler vielleicht. All das kann kein Menschen erlösen. Alleine das Blut Jesu Christi bewirkt es, der sich unschuldig und aus Liebe zu dir und mir am Kreuz hingab. Und wer dieses große Geschenk der Erlösung annimmt, bei dem wird es weiter wirksam. Da beginnt ein Prozess der Veränderung von falschen Prägungen, gottlosen Maßstäben, falschem Denken und falschen Gewohnheiten dürfen wir uns lösen lassen. Dadurch will der Herr unseren Glauben, unsere Hoffnung immer mehr auf Gott ausrichten. Das ist übrigens das Problem. Viele Leute kommen nicht weiter, weil sie immer auf sich sehen und sagen, ich kann nicht. Lasst uns aufsehen, das hat mir der Herr gerade gesagt, als ich da saß. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er kann immer. Ich kann oft nicht, aber er kann. Und seine Kraft ist in den Starken mächtig. In den Schwachen, ihr habt die Bibel gelesen, schön, danke. So steht es auch da. Und diese Ausrichtung auf Gott hat praktische Folgen. In Vers 22, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Wenn da Bruderliebe steht, sind die Geschwister alle gemeint. Nicht nur die Brüder. Nicht, dass ihr das falsch versteht und denkt, ihr Frauen, ihr kommt zu kurz. Das ist überhaupt nicht hier so gemeint. Eine Folge der Ausrichtung auf Gott und auf Christus, unseren Herrn, ist also Liebe. Sie ist ein ganz wichtiges Kennzeichen. Und Petrus nennt Voraussetzung dafür, unsere Seelen müssen gereinigt werden. Unsere Seele, dazu gehört das Denken, das Fühlen, das Wollen, wird nicht nur vom Geist oder auch von unserer Körperlichkeit und von unserem Charakter beeinflusst. Du hast so einiges auch geerbt. Das ist keine Entschuldigung, aber das ist erstmal so ein kleiner Rucksack, der da ist. Vielleicht auch ein größerer. Aber Jesus will dich verändern. Keiner muss so bleiben, wie er ist. Und weil diese Beeinflussung da ist für unsere Seele, kann es dazu kommen, dass Zorn, Zank, Neid, Egoismus, Misstrauen und unsere Seele verunreinigt. Und diese alte Gesinnung mit ihrem Gott feindlichen Verhaltensweisen, das nennt die Bibel fleischlich. Der Römerbrief spricht da so schön von. Fleischlich gesinnt. Merkt ihr, da ist wieder das Denken dabei. Das verhindert, dass wir uns auf Gott durch Gottes Geist ausrichten lassen auf Gott einerseits und die Gemeinschaft untereinander suchen. Und auch bei Gottes Kindern will sich manchmal diese Verunreinigung wieder einstellen. Die ist schleichend. Wir sind alle so unterschiedlich. Und der eine oder der andere liegt ja vielleicht nicht so. Und jetzt steht da, du sollst den lieben. Da gibt es diesen alten Satz, mit Ach und Krach dem Lamme nach. Aber das ist sehr mühsam. Was hilft jetzt? Die Krankheit haben wir, wo ist die Medizin? Regelmäßiges Lesen in der Bibel, sprechen mit deinem Gott, die Probleme benennen und einfach sagen, Herr, hier stehe ich armer, der Zorn verdient hat, gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Irgendwer kennt so ein altes Kirchenlied, schön. Ich habe ganz viele Lieder von meiner Mutter gelernt, als ich noch Kind war. Manche davon singt heute kaum noch einer, aber ich kenne sie noch alle. Sie sang so gerne. Sie hat auch früher Gitarre gespielt oder Laute hatte man damals. Auch so auf Marktplätzen und Dörfern in der alten Heimat. Ich bin der letzte Pommer, falls ihr das nicht wisst. Ist aber auch nicht so wichtig. War so gerade 4 noch und dann kam er da weg. Ja. Die Krankheit haben wir, die Medizin ist wirklich, dass wir spülen mit dem Wort Gottes. Spülen. All das, was ihr so aufgefangen habt in Fernsehen und Reklame und bei den Freunden sogenannten, die auch so ihre Maßstäbe haben. Und manche sind eben versandet und da muss man Füße waschen. Alles, was nicht Gottes Wort entspricht, das lass nicht wuchern bei dir. Das ist wie im Garten, wenn du das Unkraut nicht immer wieder bekämpfst, dann hast du nachher keine Pflanzen mehr, die ersticken. Unter Dornen und Disteln. Wir haben übrigens eine schöne Dornenhecke zu Hause. Sie ist so 5 Meter lang und da wohnen 40 Spatzen dran. Da kommt kein Raubvogel rein. Ist viel zu stachelig. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie Spatzen singen können. Und zwar als Chor. Als Einzelner ist nicht doll. Aber wenn 40 Spatzen singen in dieser Hecke, das tun sie immer, wenn ich komme und ein bisschen Futter bringe. Aber manchmal auch einfach, wenn sie mich sehen. Die kennen mich schon irgendwie. Ich bin so ein Vogelfreund, ich spreche sogar mit denen. Und es gibt eine Amsel, die ist bei uns im Stall geboren, im Schuppen. Und die kennt meine Stimme. Ich musste da immer rein, als sie noch Kleinkind war. Und auch im Winter hat sie dann noch meine Stimme gekannt. Und das habe ich auch schon mal erzählt. Eine davon, es waren ja mehrere, hat sich dann eines Tages, ich wollte gerade Hecke schneiden hinten, so auf ein Stückchen dieser Hecke gesetzt und mich angeguckt, als ich mit der Schere kam. Du willst doch nicht meinen Unterschlupf wegschneiden. Der ging nicht weg, der saß da und guckte mich an. Und ich habe verstanden. Nein, das mache ich nicht, habe ich gesagt. Kannst sitzen bleiben, ist okay. Die Hecke sah nicht ganz gerade aus, aber was soll's. Habt ihr schon mal einen Baum ganz gerade wachsen sehen? Ich auch nicht. Also, nur Gottes Liebe kann bei uns wachsen, wenn wir Verletzungen, Missverständnisse, Vergebung aussprechen und all diese Dinge aufarbeiten. Wenn hier von ungeheuchelter Liebe die Rede ist, dann geht es um Liebe ohne Hintergedanken. Man gibt sich ja manchmal oft anders, als man wirklich denkt oder fühlt. Liebe ist manchmal durch freundliches Benehmen nur vorgetäuscht. Und dann ist sie nicht echt. Mangelnde Demut, versteckter Stolz, Egoismus, all das verhindert, dass wir in Liebe miteinander umgehen. Jetzt muss ich mal auf die Uhr sehen. Nicht, dass ihr noch morgen Mittag noch hier seid. Ihr kriegt Hunger, ne, inzwischen. Ich hoffe auch noch ein bisschen aufs Wort. Ja, Gottes Liebe und Geschwisterliebe hängen ganz eng miteinander zusammen. Und diese Liebe, ja, wie bekomme ich sie? Römer 5, Vers 5 steht, dass sie ausgegossen wird in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wie vermehrt man sie? Indem man sie schön vergräbt. Nicht? Indem man sie weitergibt. Andere wollen auch geliebt werden. Und vielleicht fangen sie dann an, Gott zu entdecken. Jesus zu entdecken, ihn wiederzulieben. Wo diese Liebe fehlt, da nimmt das Gemeinde- und auch das persönliche Leben Schaden. Und deshalb steigert Petrus hier seine Betonung, indem er sagt, liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Sie haben zwar schon Liebe, aber es geht darum, dass sie ausdauernd und beharrlich bleibt, dass sie daran festhalten. Das mit dem beharrlich und festhalten ist gar nicht so einfach. Ich habe schon angedeutet, dass wir manchmal doch sehr unterschiedlich sind in Meinungen, in Gedanken, in wie wir Dinge handhaben. Wir dürfen unterschiedliche Meinungen haben. Wichtig ist, dass wir trotzdem uns nicht streiten, dass wir den anderen stehen lassen. Und dass wir uns von Jesus diese Geduld schenken lassen, dem anderen zuzuhören und vielleicht das eine oder andere auch als Ergänzung zu empfinden. Nur so werden wir einander achten, annehmen, vergeben und in der Liebe Gottes und in der Jesusähnlichkeit wachsen. Und er muss auch immer wieder noch hinzufügen. Und wenn ich merke, da ist einer, bei dem fällt mir das ein bisschen schwer mit dem Lieben, dann sagen, kannst du beten und sagen, Herr, schenk mir mehr Liebe, dass ich ihn besser verstehe. Es ist ein Geschenk einerseits und andererseits auch eine Aufgabe. Und Gottes Wort und die Wiedergeburt sind ganz wichtige Punkte für die Liebe. Vers 23 hieß es, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Da sind wir wieder beim Samen des Wortes. Es geht nicht darum, dass wir uns wie eine Zitrone das Letzte herauspressen. Streng dich an, kommt nicht viel bei raus, außer so eine ganz mühsame Geschichte. Hast du schon mal ein Auto einen Berg hochgeschoben? Also runter mit Leerlauf ist leichter. Ja, wiedergeboren, von Neuem geboren, bedeutet, Gott hat uns neues Leben geschenkt, durch das wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und dann auch untereinander. Die Bibel benutzt dazu einige Formulierungen. Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Die Leute probieren ja so viel aus, um lange zu leben. Aber ewiges Leben, dazu sollen wir an den Sohn glauben. Und 2. Korinther 5, 17 steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Denn daran, dass ich mich verändere zu ihm hin, kann ich das erkennen. Es geht um Neuschöpfung, um Umwandlung unserer Persönlichkeit zu Gott hin. Damit wir ewige Gemeinschaft mit ihm haben können. Ein Leben aus Gott. Ohne diese neue Geburt können wir seinen Willen nicht erkennen und auch nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Auch nicht ausleben. Die Leitung muss stimmen. Ihr Lieben, wir waren noch in Lübeck damals. Schon ein bisschen her. Und da hatten wir einen Hasen, ein Kaninchen, ein Zwerg. Und der durfte auch in der Wohnung ein bisschen rumhoppeln. Und der hatte eines Tages die Telefonleitung durchgefressen. Und dann war Funkstille. Keiner rief mehr an. ist ja vielleicht den ersten Tag gar nicht so schlimm, aber auf Dauer, da haben wir gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und weißt du, wenn diese Leitung zu deinem Herrn unterbrochen wird, vielleicht merkst du es den ersten Tag gar nicht. Aber auf Dauer wird das ganz schön öde in deinem Leben. Diese Gemeinschaft, diese Liebe, die zufließt, diese Hilfe, wenn das alles unterbrochen ist. Durch Wiedergeburt sind wir Geschwister geworden. Du bist mein Bruder, meine Schwester und umgekehrt. Wir gehören dadurch zur Familie Gottes. Und das ist Grund genug, nicht nachzulassen, einander zu lieben. Die zweite Tatsache, die erste war Wiedergeburt, die zweite ist, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das ist der Same, der muss immer wieder ausgesät werden, in unsere Herzen und auf fruchtbaren Glaubensboden fallen. Im Gegensatz zum Acker ist das kein vergänglicher Same, sondern ein unvergänglicher. Und der hat auch bleibende Frucht. Es gibt nicht nur eine Ernte und dann ist es gut, ob schlecht oder weniger schlecht oder eine Fülle, sondern hier geht es um ewige Frucht, ewiges Leben. Und diesen Samen dürfen wir weitergeben. Gott gibt dir immer neuen. Denn nicht durch kluge menschliche Gedanken verändern sich Menschen, sondern durch die dynamische Kraftwirkung des Wortes Gottes. Pfingstpredigt des Petrus, da ging's ihnen durchs Herz. Sie wurden getroffen vom dynamischen Wort Gottes in ihren Herzen. Und gerade das Wort Gottes fordert uns immer wieder auf, auch zu lieben, untereinander, sogar bis zu den Feinden. Hast du schon mal für Putin gebetet?
Ja, für Zelensky auch.
Ja, okay. Dann bleibt noch Trump übrig, oder? Gut, ich will nicht politisch werden. Waren jetzt nur, ja, vielleicht gibt es auch einen Nachbarn, wo du schnell die Tür zumachst, wenn du den siehst, weil der Hund immer und so. Bet doch mal für ihn. Ich hatte mal einen Vorgesetzten, ich habe ja eine kaufmännische Lehre am Anfang meines Lebens hinter mir und ich hatte da einen Vorgesetzten, der war, mit dem war schlecht Kirschen essen. Keiner kam so richtig klar, aber jeder musste in die Abteilung, wenn er Lehrling war. Und dann habe ich angefangen, für ihn zu beten. Und als die Zeit rum war, man blieb so ein Vierteljahr meistens, da war das gar nicht mehr so schlimm mit uns. Wir kamen klar. Gebet hilft, wirklich. Johannes 13, 35 sagt Jesus, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Kennzeichen für Nachfolger. Ist es warm in der Gemeinde, herzlich, liebevoll? Nicht, dass man immer einer Meinung ist, das wird nicht klappen, aber dass man vergibt, wenn man mal daneben gegriffen hat oder unbedachten Satz gesagt. Und dass man auch vergibt, wenn dieser Satz einem selber galt und man gar nicht so glücklich darüber war. Manchmal reicht ein bisschen traurig oder schief zu gucken. Und der andere denkt, was hat er denn heute nur mit mir? Der hat gar nichts mit dir, der verarbeitet gerade was. könnte zum Beispiel sein. Wir sehen also, Gottes Wort und Wiedergeburt sind zwei wichtige Voraussetzungen für Liebe. Und wo sie fehlt, da ist es kalt in der Gemeinde und auch im persönlichen Leben, auch in der Familie. Da verliert Gemeinde ihre Beziehungsfähigkeit und ihre Anziehungskraft. Und darauf ergibt sich noch eine letzte Frage. Was hindert und fördert Liebe untereinander? Viele Schwierigkeiten hängen wohl damit zusammen, dass man sich übergangen fühlt oder meint, nicht genügend gehört worden zu sein. Liebloses Reden und Verhalten oder die Unterschiedlichkeit wird nicht als Ergänzung, sondern führt zu Missverständnissen und Streit. Dadurch kommt es zu Verletzungen. Wo Menschen miteinander umgehen, werden wir ohne Vergebung nicht auskommen. Denkt dran, wir alle sind Werdende. Wer fertig ist von euch, darf sich nachher melden. Ich möchte ihn kennenlernen. Ich bin auch noch nicht fertig. Aber der Herr ist am Arbeiten. Ja, ob Liebe wirklich echt ist, zeigen Menschen immer dann, wenn sie füreinander einstehen sollen in schwierigen Situationen. Auch die natürliche menschliche Liebe ist manchmal bereit zu schenken. Aber irgendwie wird dann auch wieder die Hand aufgehalten. Was kriege ich dafür? Selbstlose, uneigennützige Liebe finden wir vor allem bei Gott. Er hat uns zuerst geliebt, ohne dass wir schon reagiert hätten. Als wir noch Sünder waren, steht da. Diese Hingabe am Kreuz ist eine überdeutliche Tatsache der Liebe Gottes. Auch in einer intakten Familie ist in der Regel einer für den anderen da. Und so darf es und soll es auch in der Gemeinde sein. Wenn die Liebe untereinander stimmt, dann sind wir füreinander offen, werden füreinander und miteinander beten und auch Dinge klären, die geklärt werden müssen. Wie wohltuend, wenn dann auch noch eine helfende Hand da ist, wo nötig. Das ist ganz wunderbar und Liebe macht erfinderisch. Aber auch dabei ist es wichtig zu fragen, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Nicht alles Gute, was mir gerade einfällt, ist vielleicht dran. Aber Gott weiß, was dran ist. War doch noch nicht der letzte Gedanke. Einer kommt noch. Aber dann habt ihr es geschafft. Warum sind alle Theorien in der Welt nicht mit Gottes Wort zu vergleichen? Das muss noch. Wir lesen in Vers 4 und 25 ein Zitat aus dem Alten Testament. Alles Fleisch ist wie Gras und seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Stammt aus Jesaja 40, 6 bis 8. Mit Fleisch sind hier alle Menschen gemeint, in ihrer vergänglichen Art. Und auch die menschliche Weisheit, Wissenschaft, Kultur, so beeindruckend sie sein mag, reicht an Gottes Pläne und Weisheit nicht heran. Auch menschlicher Ruhm ist zeitlich begrenzt und im ständigen Umbruch. Wer liest die Zeitung von vorigen Monat? Ist Altpapier. alles geht sehr, sehr schnell vorbei. Es ist vergänglich. Das Wort unseres Gottes aber bleibt ewig gültig. Alles andere ist wie eine Blume, die blüht, sehr schön, und dann fällt sie ab. Auch wenn Dinge uns noch so brillant erscheinen, liegen wir mit der menschlichen Erkenntnis doch oft daneben. Das gilt besonders, wenn es um geistliche Dinge geht. Matthias Claudius hat ein altes Lied gedichtet. Unser Wissen und Verstand, ist ein Vers draus, ist mit Finsternis umhüllet. Wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet, gutes Denken, Tun und Dichten, musst du selbst in uns verrichten. So betont auch Petrus hier diese Tatsache, dass nur das Wort Gottes ewige Gültigkeit hat. Gemeint ist das Rhema-Wort, so heißt das im Griechischen. Das unmittelbar zugesprochene, wirkende Wort Gottes. Manchmal hörst du in deinem Innern, wie Gott zu dir spricht. Und da musst du gut zuhören. Das ist wichtig. Ich habe am Anfang gesagt, wie Mose nicht so richtig hingehört hat und sich ein bisschen von seinen Emotionen hat leiten lassen und das Gleiche machte mit dem zweiten Felsen und dabei daneben griff. Gemeint ist das Wort, das ins Herz trifft, wo du merkst, jetzt bin ich angesprochen und gemeint. Dieses Wort soll verkündet werden, damit auch andere angesprochen werden. Und immer wenn dieses Wunder geschieht, wenn Menschen in ihrem Inneren persönlich angesprochen und getroffen werden, wirkt der Herr, führt zum Glauben, schenkt tiefere Erkenntnis, weist uns den Weg. Und nur aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus können wir auch lieben. Vielleicht ist es gut, wenn du mal gerade nicht einverstanden bist mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, einfach zu beten. Herr, was denkst du darüber? Gibt's da was Gutes dran? Dann zeig es mir. Gibt es, was ich nicht annehmen sollte? Zeig es mir auch. Wir müssen nicht alles gutheißen, was andere gutheißen, das nicht. Aber wir müssen sie lieben, stehen lassen. Dann wird's wärmer unter uns. Ich meine diese mollige Wärme der Liebe Gottes. Aus dieser Gemeinschaft können wir ihn und auch die Brüder und Schwestern lieben. Gott ist Liebe und er hat genug davon. Du darfst sie abrufen. Die Lager sind voll. Er hat keinen Mangel. Du brauchst keine Angst haben, dass er nicht genug Liebe hat, wenn du gerade brauchst. Er hat immer die Menge. Und er gibt so gerne. Darum dürfen wir uns die Bibel und das Wort Gottes nicht rauben oder verfälschen lassen. Der Heilige Geist will uns dadurch leiten als Richtschnur und unser Leben führen. Wenn du Impulse bekommst, musst du auch aufpassen, die sind manchmal auch vom Feind. Und wenn etwas nicht mit dem Wort übereinstimmt, dann nimm es nicht als von Gott an. Ganz wichtiger Satz. Gottes Wort wird auch dann noch gelten, wenn alle menschlichen Theorien längst verblasst sind und vom Wandel der Zeiten überholt worden sind und Altpapier sind, bildlich gesprochen. Matthäus 24, 35 sagt Jesus, der Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Das bedeutet, es bleibt ewig gültig, auch in der Ewigkeit. Und darum ist es so wichtig, dass wir es weitergeben und unser Leben selbst daran ausrichten. Amen.